Sie ist erstmal nur gelernte Friseurin und bricht mit allen Erwartungen, was in diesem Beruf möglich ist. Heute ist sie Unternehmerin und führt zwei Firmen und steht als Sprachrohr auf den Bühnen ihrer Branche. Als Frau und Mutter spricht sie nicht nur über Selbstständigkeit, die Freiheit bedeutet, sondern auch über Feminismus und Beziehungen. Vom Business bis zum echten Leben dahinter. Willkommen bei Hinterm Stuhl mit Samantha Schiller.
Sag mal, was war das denn für ein schönes Intro hier? Gefällt das euch? Grüße gehen raus an Rick, den ich einfach bei Instagram angeschrieben habe, weil mir seine Stimme aufgefallen ist, um ihm zu fragen, ob er mir ein Intro spricht. Ich find's mega witzig, ich hoffe, ihr auch und willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hab's jetzt endlich mal wieder hinbekommen, nach einer ungewollten Sommerpause. Winterpause, Herbstpause, ist ja auch egal, wie wir es nennen, aber es hat mich so aus der Bahn geworfen, dass die letzte Podcast-Folge nicht so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt habe und bin nicht mehr in meine Routine reingekommen. Wir haben ja mittlerweile festgestellt, ich bin ADHS diagnostiziert, also habe ich ein Defizit. Es tut mir leid, ich kann nichts dafür. Aber es geht jetzt wieder los, sogar mit zum Teil auch Video, die ich dann mit Ausschnitten bei Instagram posten kann. Ne? Ich merke nur gerade, die Videokamera läuft nicht. Also so viel zu meinem unglaublichen Talent, mich selbst zu strukturieren. So, Kamera läuft dann jetzt auch und jetzt können wir mal in die Podcast-Folge starten. Ein kleines Live-Update habe ich ja jetzt hier gerade schon gedroppt. Ja, ich bin ADHS diagnostiziert. In Bezug meiner Therapie habe ich endlich die Diagnostik bekommen. Und das hat einiges mit mir gemacht. Also gar nicht im negativen Sinne, sondern weil es so viel erklärt hat. Denn ich bin auch ein Mensch, der echt große Probleme hat, kleine Aufgaben zu bewältigen. Und ich habe halt immer gedacht, ich bin das Problem. Ich lasse Post sehr lange ungeöffnet liegen. Mir fällt es schwer, kleine Beträge zu überweisen. Ich habe dadurch sehr viele Abmahnungsgebühren. Ich habe dann auch gelesen, es gibt ein Abmahnungsgap bezüglich neurodivergenten Menschen tatsächlich oder so eine Tax oder so. Auf jeden Fall hat es sehr viel in meinem Leben erklärt, auch rückblickend, dass man auch immer sehr ungeduldig mit mir war, dass mich die Dinge schnell überfordern, wenn sie auf mich reinprasseln und ich dann resigniere und mich zurückziehe. Und es war für mich erleichternd, weil ich bin ja ein sehr strenger Mensch mit mir selber. Ich habe einen sehr hohen Anspruch an mich und habe halt immer gedacht, mit mir stimmt irgendetwas nicht. Und jetzt konnte man das irgendwie alles erklären und jetzt arbeite ich gerade daran, etwas wohlwollender und netter mit mir umzugehen, weil ich halt sehe, ich kann nichts dafür. Manche Dinge fallen mir einfach schwerer und jetzt kann ich auch versuchen, Strategien dahingehend zu entwickeln, dass es mir etwas einfacher fällt. Die übergeordnete Podcast-Folgethema ist jedoch Mitarbeiterführung. Denn das ist etwas, was mir am Herzen liegt. Wir hatten jetzt unser erstes Lead Like a Human Seminar vor ein paar Wochen mit, ich meine, es waren 75 TeilnehmerInnen, das war toll, es war richtig toll, das war unser erstes größeres Seminar, unsere erste große Sache und da habe ich einfach ein paar Themen mitgenommen, bei denen ich dachte, das interessiert vielleicht dort draußen auch einige Führungskräfte, ganz branchenunabhängig und ich habe mal wieder so ein paar Struggles selbst im Leben, bei denen ich euch ein bisschen Einblick gewähren wollen würde. Bevor wir starten, würde ich euch gerne die Info geben, dass wir am 30. November das nächste Führungskräfte-Seminar haben, ganz branchenunabhängig, also schickt eure Salonleitungen, Führungskräfte oder euch selbst nach Düsseldorf. Und wenn ihr ganz ambitioniert seid, könnt ihr direkt den zweiten Tag bleiben, denn am 1.12. gebe ich mein erstes Kalkulations- und Positionierungsseminar. Mit vielen Menschen, wenn sich viele anmelden, könnte auch sein, nicht, das gucken wir jetzt mal. Aber wenn ihr beide Tage bucht, bekommt ihr 10%. Den Link findet ihr in den Shownotes. Für eine Mitarbeiterführung ist das Thema, was in der Meisterschule am wenigsten richtig gelehrt wird. Denn ja, ich habe auch gelernt, eine Arbeitsanweisung zu schreiben, aber das ist ja sowas von realitätsfern, dass das nicht im Alltag irgendwie umzusetzen ist. Und ich habe wirklich gedacht, wenn ich den Leuten nett sage, was ich von ihnen erwarte und was ich von ihnen will und dass sie das bitte so und so machen, würde das reichen. Aber turns out, nein, es reicht nicht. Und wir können, wenn wir von uns behaupten könnten, dass wir gut kommunizieren und klar und auch emotionsfrei und auch emotional abgegrenzt, heißt das aber auch natürlich nicht, dass unser Gegenüber genauso kommunizieren kann, ne? Natürlich nicht. Und ich komme auch immer wieder an den Punkt, an dem es mich unfassbar frustriert, weil ich so hart an mir gearbeitet habe, die letzten Jahre eine gute Führungskraft zu sein. Kommunikation ist sicher, klar, man weiß immer, woran man bei mir ist. Ich bin immer lösungsorientiert, nie urteilend. Ich nehme meine Emotionen immer mit nach Hause, versuche die Dinge nie zu bewerten, auf jeden Fall nicht dann der Person mir gegenüber. Und trotzdem werde ich natürlich auch vor veränderten Tatsachen gesetzt, wo ich halt das Gefühl habe, Mensch, warum bist du nicht früher zu mir gekommen? Wir hätten doch eine Lösung finden können oder vielleicht es angenehmer für beide Parteien gestalten können. Denn mehr als Fragen, ob ich noch was für euch tun, für dich tun kann, ob alles in Ordnung ist, ob ich dir irgendwie helfen kann bei deiner Arbeit und auch nochmal offene Fragen zu stellen, wie können wir Arbeitsanläufe professionalisieren, besser machen? Wie kann ich dich unterstützen? Kann ich halt auch nicht machen. Und ich merke halt auch immer wieder, wir können die Leute nicht zur Kommunikation zwingen. Natürlich können wir sie coachen und mentoren. Mentoring? Ein Mentor für unsere Führungskräfte, für unser Personal sein. Und ich glaube auch, das geht in die Richtung, wie Führungskräfte in Zukunft agieren müssen. Also mehr coachen, mehr Mentoring machen und auch ein bisschen bei der Basis anfangen. Die Basis, wie kommunizieren wir miteinander? Wann, wie, wo, was, wer, wie? Genauso wie Arbeitsabläufe konzipiert werden, wann, wie Handtücher gewaschen werden, jetzt in einem Friseursalon oder Vitamine eingetragen werden, müssen wir auch niederschreiben und auch beibringen und auch dran bleiben, wie wir miteinander kommunizieren. Aber darüber hinaus können wir die Menschen nicht zwingen, den Mund aufzumachen. Wie verzweifelnd das auch ist, muss man halt mit dem arbeiten, was man hat. Und so komme ich halt auch wieder an den Punkt, wo ich halt mit dem arbeiten muss, was man mir vorsetzt, ohne vorher das Gespräch mit mir zu suchen, denn eine langjährige Mitarbeiterin wird mich verlassen. Auch alles gut. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es eine Entscheidung gegen mich ist, sondern für sie. Aber ja, natürlich denkt man so, Mensch, du bist ja nicht heute Morgen aufgewacht und hast gedacht, ich verlasse jetzt diesen Arbeitsplatz. Und das ist diese radikale Akzeptanz, in der wir uns auf jeden Fall üben müssen. Und wir merken dann doch, dass wir zu viel persönlich von unserem Gegenüber erwarten. Und das ist zum Beispiel auch noch eine Grundstimmung, die ich bei dem Seminar mitbekommen habe, dass Dinge viel zu sehr bewertet werden, um dann auch noch den Menschen, die für uns arbeiten, auch noch so Dinge zu unterstellen. Wir hatten da eine Geschichte von einer Teilnehmerin, die dann davon erzählt hat, dass ein Kunde irgendwie nicht ausgetragen wurde, obwohl der abgesagt hat, und damit die Mitarbeiterin sich irgendwie einen früheren Feierabend erschleichen konnte, hatte sie diese Kundin oder den Kunden nicht ausgetragen, sondern man hat dann gemerkt, der kommt nicht, und dann konnte sie halt irgendwie früher nach Hause gehen, weil hätte sie diesen Termin halt vorher storniert und rausgenommen, hätte sich ja vielleicht noch ein Kunde einbuchen können. Mein erster Gedanke war dann eher, okay, vielleicht wurde es einfach vergessen, weil wir sind alles nur Menschen, und mir ist das auch schon mal passiert, dass ich einen Termin nicht rausgelöscht habe. Ja, das ist doof, das ist ärgerlich, aber es passiert. Aber die Person, die davon erzählt hat, die war der festen Überzeugung, dass das mit Absicht war. Und dann habe ich gesagt, wurde denn das Gespräch gesucht? Nee, noch nicht, weil das war ja dann Wochenende. Und ich glaube, das ist ein riesengroßer Fehler, den wir tun, ist, Gespräche aufzuschieben. Also ich bin auf der einen Seite der Meinung, dass nicht alles eine Reaktion sofort braucht. Wenn Dinge vorher abgesprochen werden, wie etwas zu handhaben ist, wird ja auch ein System geben, wie man Termine halt austrägt, wann, wie, wo und wer und überhaupt, damit das auch nachvollziehbar ist, dann muss man aber sofort reagieren. Und das ist, glaube ich, das, was wir unterschätzen. Diese Konsequenz hinter unseren Entscheidungen, wenn wir Anweisungen geben, wenn wir Erwartungen kommunizieren, bauen wir damit einen festen Rahmen. Und immer wieder, wenn der Rahmen übertreten wird, muss sofort eine Kommunikation hergestellt werden, um dann zu analysieren, wie ist die Ursache dazu? Warum ist das passiert? Hat der Mensch den Arbeitsauftrag nicht verstanden? Wurde irgendwas in den Abläufen vergessen? Welche Mittel und Wege kann man zur Verfügung stellen, damit der Mensch es einfacher hat, diese Erwartungen von mir zu erfüllen? Denn ich bin davon überzeugt und ich weiß, dass gerade in der Friseurbranche, ja, es manchmal schwierig ist mit den Arbeitnehmenden. Da kommt gleich auch noch eine ganz steile These zu. Da bin ich wirklich gespannt, wie ihr darüber denkt, dass die Leute das mit böser Absicht machen. Erstmal muss man immer davon ausgehen, dass die Menschen das nicht machen, um dich zu nerven, auch wenn es dich vielleicht nervt, sondern dass jeder Mensch eine andere Aufmerksamkeit dafür braucht, wie er Dinge zu erledigen hat. Und natürlich gibt es da die Arbeitnehmenden, in denen man sagt, ey, mach das bitte so, und die machen das so. Natürlich finden wir das ganz toll und angenehm, das ist der einfache Weg, aber wir haben auch Menschen, die müssen wirklich in die Hand genommen werden, da muss dann nochmal anders kommuniziert werden, die brauchen Sicherheit, weil viele machen auch Fehler durch Unsicherheit oder haben dann Angst, Fehler zu machen, machen dadurch Fehler, und deswegen ist diese Ursachenforschung hinter Verhalten von Arbeitnehmenden so unfassbar wichtig. Und deswegen brauchen wir Zeit, solche Dinge zu analysieren. Weil zu sagen, der kapiert es einfach nicht, ist der einfache Weg. Ja, dann müsst ihr den kündigen. Aber das wollt ihr ja dann meistens auch nicht. Also was ist die andere Konsequenz? Sich wirklich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen, um herauszufinden, woran hattet ihr liegen. Da braucht es einfach auch Mitarbeitende, die brauchen etwas mehr Führung. Die brauchen etwas mehr Sicherheit. Die brauchen mehr Coaching und Mentoring, damit sie diesen Rahmen einhalten können. Wenn wir immer davon ausgehen, dass die Menschen das wegen böser Absicht machen, eine von 100 wird es auch so tun, ja, natürlich, aber dann hört auf euer Bauchgefühl und dann müssen wir auch nicht mehr darüber reden, wie die Leute geführt werden, sondern dann müssen sie gekündigt werden. Und wenn ich darüber dann immer so rede, ist es meistens dann so, nee, das will ich ja auch nicht. Ja, was denn nun? Entweder steckst du Zeit in die Führung oder du verabschiedest dich, weil du wirklich der Meinung bist, dieser Mensch kriegt das nicht hin. Und das ist mühselig und Menschenführung ist einer der Königsdisziplinen im Unternehmertum. Und das ist etwas, was wir am meisten gerade in der Branche des Friseurs unfassbar unterschätzen. Immer und immer wieder, ich auch immer wieder. Immer wenn ich denke, es läuft, jetzt haben wir über alles gesprochen, es ist wieder, alle sind motiviert und hui, dann haben wir 6 Wochen Ruhe und dann kommt wieder irgendwas. Man merkt, die Leute sind wieder demotiviert, was ist passiert? Haben wir uns zu bequem gemacht? Ist wieder schlechtes Wetter? Da hat die eine Kollegin, ist wieder mit schlechter Laune zur Arbeit, hat es an ihre Arbeitskolleginnen abgelassen. Ich kenne das. Ich kenne das alles und ich bin davon überzeugt, dass wir das nicht leisten können, eine gute Führungskraft zu sein, wenn wir zu viele Bälle oben halten. Weil wenn ich selber am Stuhl stehe, ich sag's jetzt mal ganz auf Deutsch, wir sagen's jetzt, wenn ich mir den Scheiß von den Kunden anhöre, dann haben wir vielleicht noch eine Preiserhöhung, dann höre ich mir den Scheiß auch noch an, dass alles wieder teurer geworden ist, dann gibt es irgendwie keine Termine, dann mache ich noch Termine und höre mir den Frust da auch noch am Telefon an. Dann ruft der Steuerberater an, will noch irgendwas von mir, BGW hat sich gemeldet, ich muss eine Nachzahlung machen, Handwerkskammerbeiträge, dann ist meine Tochter vielleicht nicht gut in die Kita morgens gegangen, mein Freund hat vergessen, irgendwas einzukaufen, so. Und dann kommen noch die Bedürfnisse der Mitarbeitenden dazu, die irgendwas wollen, irgendwas haben, was ich dann als Befindlichkeit abstempel, weil es nicht auf meiner Prioritätenliste ganz weit oben ist. Wie gesagt, wir sind alles nur Menschen. Und wo bleibe ich dann eigentlich? Ich glaube nicht, dass ein Mensch emotional in der Lage ist, so viele Bedürfnisse wahrzunehmen und zu handeln. Davon bin ich überzeugt. Ich kenne keine gute Führungskraft, die im Kundengeschehen jeden Tag ist und ihre Mitarbeitenden dadurch gut führen kann. Ich glaube, das kann auch kein normaler Mensch. Das ist zu viel verlangt. Und da müssen wir uns auch mal selber reflektieren. Weil, wie gesagt, wir sagen jetzt nicht, dass Führung heißt, am Stuhl zu stehen und zu sagen, Marianne, kannst du das mal eben machen und kannst du beim nächsten Mal darauf achten? Nee, wir reden wirklich über tiefsinnige, bedürfnisorientierte Führung. Das heißt, nicht es allen Mitarbeitenden recht zu machen. Das heißt, zu gucken, wie kann ich diesen Mitarbeitenden dahin führen, wie ich es für mein Unternehmen brauche. Und ist er überhaupt dazu in der Lage? Und jetzt kommt die steile These. Das ist etwas, was ich jetzt seit längerem beobachte. Ich bin mittlerweile umgeben von echt guten Arbeitgebenden. Ob in der Friseurbranche, Kosmetikbranche, ich habe ja einige Mentorings, Coachings schon gemacht. Und die arbeiten an sich. Und ich weiß, es sind immer noch nicht die Überzahl von guten Arbeitgebenden da draußen. Aber es gibt sie mittlerweile. Es gibt sie mittlerweile, die gut bezahlen, die fair führen, die wirklich alles getan haben, um gute Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen und haben auch an sich selbst gearbeitet, um eine gute Führungskraft zu sein. Und die kommen jetzt an den Punkt, bei denen sie merken, dass die Arbeitnehmenden für diese großartigen Arbeitsplätze vielleicht gar nicht mehr die richtigen sind. Weil pass auf, gute Friseure, zieh es jetzt mal auf die Friseurbranche, stechen heraus bei guter Leistung und Zuverlässigkeit. So, auf dem Arbeitsmarkt generell würde man sagen, das ist das Bare Minimum. Das ist das Bare Minimum, seinen verdammten Job so gut und mit bestem Willen zu machen und pünktlich zu seiner Arbeit zu kommen. Jetzt verändert sich die Friseurbranche, das heißt, bei den schlechten Arbeitgebenden sind das natürlich die herausstechen. Das sind die super guten Mitarbeitenden. Es sind aber dann nicht mehr die super guten Mitarbeitenden und die Best Performer bei sehr guten Arbeitsplätzen, weil dann ist es das Bare Minimum, was wir brauchen, um diese guten Arbeitsplätze überhaupt finanziert zu bekommen. Könnt ihr mir folgen? Weil das sind dann keine High Performer. Das sind Leute, die ihren Job gut machen, gar keine Frage, die uns auch einen soweit guten Umsatz reinbringen und pünktlich zu ihrer Arbeit kommen. Aber um so Arbeitsplätze in der Dienstleistung, die wir uns ja wünschen, gerechtfertigt zu werden, brauchen wir High-Performer. Und das meine ich nicht, dass man dafür 12 Stunden an 5 Kunden gleichzeitig arbeitet. Das heißt das nicht. Es heißt, an jedem Kunden die 10% extra zu gehen. Von der Kommunikation zu sagen, ey, Frau Müller, boah, sehen Sie toll aus, gucken Sie mal hier und bla 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 bla. Und nicht ein, hi, wie geht's, wie können wir es machen? Ja, wir können halt heute auch mal was anderes probieren. Sondern von der Kommunikation bis zur Behandlung, bis zu der Ausführung, das gewisse extra 110% am Kunden zu bringen. Das ist etwas, was was ich sehr viel beobachte in letzter Zeit. Deswegen habe ich die These aufgestellt, ob diese guten Arbeitsplätze, die dann herausstechen im Friseurmarkt, gucken, okay, welcher Arbeitnehmer passt denn zu diesen Arbeitsplätzen? Also es ist wirklich eine steile These, aber ich habe jetzt echt einige in meinen Coachings gehabt, wo ich so das Gefühl habe, dass sie dann einfach von ihren Arbeitnehmenden mehr brauchen als das Bare Minimum. Also ich bin sehr gespannt, was ihr da draußen sagt. Gebt mir gerne mal ein Feedback, schreibt mir einen Kommentar oder eine DM. Da würde ich mich mal freuen, oder ob es einfach nur mein Bias ist und ich mir aufgrund meiner Überzeugung jetzt auch da meine Beispiele suche. Aber es wird wirklich ein bisschen, also ich bin wirklich gespannt, wohin sich das im Allgemeinen entwickelt, denn wir merken ja, dass es pro Salon, da gibt es ja auch eine Statistik zu, immer weniger Arbeitnehmende gibt. Aber auf der anderen Seite haben wir viel mehr Selbstständige, was ich ja irgendwie verstehen kann, weil das, also sehr gute Arbeitgebende zu sehr guten Arbeitnehmenden finden, ist halt wirklich ein Lottogewinn. Und dann probieren sich Arbeitnehmende vielleicht aus oder sagen direkt nach der Meisterschule, nee, da mache ich mich halt selbstständig, und ich kann es total verstehen. Deswegen ist das Konzept Stuhlmiete ja auch gerade so unfassbar attraktiv geworden für junge Menschen. Wenn wir uns die jungen Leute von heute angucken, sehen wir ja auch immer mehr, die dann durch ihre Stuhlmiete und ihre eigene Selbstständigkeit dadurch halt auch Influencer geworden sind. Es gibt ja wirklich Paradebeispiele, die gerade einen enormen Wachstum in der Reichweite erzielen, dadurch, dass sie sich dann frei entfalten können, ne? Und sie würden sich dann als Unternehmende mit Mitarbeitenden ja eigentlich auch direkt schon wieder einschränken, weil wir dann wieder dieses Mitarbeiterführungsthema haben, und das muss man halt schon wollen. Man muss das wollen, weil also die Friseurbranche und die Friseure zu führen, ist einfach ein anderes Völkchen. Wir haben ein bisschen vergessen, wie es in der freien Wirtschaft draußen so funktioniert, und da würden wir uns nicht drüber unterhalten, ob jemand mit schlechter Laune zur Arbeit kommt, denn das macht man einfach nicht. Aber in der Friseurbranche unterhalten wir uns darüber. In jeder anderen Branche, da findet so etwas nicht statt. Und so habe ich halt auch immer den Kontrast zu meinen Akademieleuten, die alle schon in großen Konzernen gearbeitet haben. Die haben studiert, die haben schon sich viel abgearbeitet, um Angst, ihren Arbeitsplatz auch zu verlieren, ne? Denn gerade in großen Konzernen wirst du auch mal super schnell ausgetauscht. Und die genießen das Arbeiten bei mir in der Akademie, weil sie selbstbestimmt arbeiten können. Sie müssen keine Hierarchien durchklettern, um ihre eigenen Ideen zu durchlaufen. Aber das weiß eine Branche halt nicht, wie es da draußen aussieht. Und manchmal wirklich habe ich ein bisschen das Gefühl, sie haben den Ernst des Lebens nicht auf dem Schirm. Aber das ist jetzt wirklich auch nur ein bisschen aus meiner Verzweiflung gesprochen, weil ich manchmal aus dem Kopfschütteln nicht rauskomme. Ich habe super viel neuen Input bekommen, was euch so thematisch in der Menschenführung beschäftigt, gerade nach dem letzten Seminar. Deswegen dachte ich, ich greife mal ein paar Fragen auf, die mir im Seminar gestellt wurden. Und eventuell könnt ihr ja was damit anfangen. Zum Ersten, wie schaffe ich es, meine eigenen Emotionen und persönliche Themen aus Gesprächen mit Mitarbeitenden herauszuhalten, ohne dabei unnahbar zu wirken? Ich glaube, es ist zum Vorteil, ein bisschen unnahbar zu wirken. Also ich habe früher, und das ist auch eine Frage, die mir sehr oft gestellt wird, wie oft ich zum Beispiel Teammeetings mache oder Einzelgespräche und so. Als ich meinen ersten Schwung Mitarbeitenden hatte, ne, das war ja ein Schwung, der aufgrund einer sehr besten Freundin aufgebaut wurde, die ja dann auch noch in meiner Familie verzweigt und eingeheiratet wurden. Also immer auch ein bisschen schwierig, mit Freunden und Verwandten zu arbeiten, denn Privates und Berufliches zu trennen, das liegt nicht jedem. Und meistens sind es diejenigen, die eine ausführende Kraft sind und nicht die Arbeitgebenden, die Probleme haben, die Dinge zu trennen. Das ist auf jeden Fall meine Erfahrung. Natürlich kann es auch anders sein, ja. Aber meine Erfahrung hat gezeigt, dass die sich dann vielleicht dann doch unterordnen müssen, ein bisschen Probleme damit haben, das Freundschaftliche daraus zu halten. Da habe ich mir noch alles angehört. Ich habe einmal im Monat Einzelmeetings gemacht, mir eine Stunde Zeit genommen, und das finde ich schon sehr viel. Und dann redet man irgendwann über Blödsinn. Wirklich, wir haben über Dinge gesprochen, ich fand es doof, dass du da nicht die Handtücher sofort weggeräumt hast. Da hatte ich das Gefühl, da hast du dich im Ton vergriffen, weil du mir gesagt hast, dass du dir das beim nächsten Mal anders wünschst. Also wirklich über Befindlichkeiten. Und da habe ich gesagt, okay, das mache ich nicht mehr. Ich rede nur noch mit Menschen, wenn ich einen Input brauche oder einen Input habe, und wenn ich Strategie-Meetings mache. Die mache ich alle halbe Jahre. Da reden wir über Ziele, über das, was wir erreicht haben, über Wünsche, über woran wir arbeiten wollen. Da kann ich sehr, sehr gerne meine Mitarbeiterreflexionsbögen auf der Kopfsache-Akademie-Webseite empfehlen, denn die halten dann so ein paar Themen auch auf Stellung. Also nicht, dass man mal über ein paar Themen spricht und dann hat man sie schon wieder vergessen, weil auch das passiert mir, sondern wir können wirklich nachhalten mit Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung, wie Mitarbeitende sich entwickeln, um auch ein bisschen sich den Spiegel vorzuhalten. Und es ist halt super interessant, wie schätzt sich dein Gegenüber zum Beispiel zum Thema Teamführung ein und wie du ihn. Und dann kann man das mal übereinander legen und gucken, wie man da auf einen Nenner kommt und dass man sich aufgrund dieser Impulse halt neue Ziele setzen kann, wie man halt zum Beispiel auch daran arbeiten kann, im Thema Teamführung mehrere Punkte zu bekommen, zum Beispiel. Auf jeden Fall versuche ich mich halt immer auf den Sachinhalt zu konzentrieren, versuche Sicherheit zu signalisieren, dass ich halt oft das Gespräch suche und auch Verständnis zeige für viele Situationen und trotzdem zu gucken, dass man zielführend kommuniziert. Also ich habe für alles mögliche Verständnis und dann müssen wir halt gucken, okay, wie gehen wir damit um? Ich weigere mich nicht, mit Dingen umzugehen, außer vielleicht mit kompletten Respektlosigkeiten oder so, aber das hatte ich jetzt bisher noch nie so richtig schlimme Dinge. Aber ich glaube, so kann man ja gar nicht unnahbar wirken. Nur weil ich meinen Leuten jetzt nicht meinen privaten Scheiß auf den Tisch knalle, was mich dann auch wieder angreifbarer macht. Denn ich habe eher das Gefühl, dass, ich hatte ja 2023 durch meinen Scheidungskrieg echt ein hartes Jahr. Und dann hatte ich das Gefühl, dass die Leute um mich herum unbewusst versucht haben, auf mich aufzupassen und dementsprechend nicht das Gespräch gesucht haben, um mich nicht zu nerven. Und das ist zum Beispiel etwas, das ist ein Gefühl, das will ich gar nicht meinen Mitarbeitenden irgendwie aufbürgen. Nicht, weil ich genervt reagiert habe, aber durch die Situation, die sie halt wohl oder übel mitbekommen haben, was mir da angetan wurde, haben sie halt so gedacht, okay, wir lassen Sam lieber in Ruhe, weil wir wollen sie nicht stören, die hat eh genug um die Ohren. Und dadurch sind halt einfach Dinge schiefgelaufen, weil man eben sich nicht getraut hat, mit mir ins Gespräch zu gehen und die Kommunikation zu suchen und mich vielleicht mal abends anzurufen, anzuschreiben oder whatever. Und da habe ich halt gemerkt, okay, man tut sich da auch nicht den größten Gefallen, wenn die Mitarbeitenden über alles Bescheid wissen. Ne? Also manchmal geht es halt nicht anders. Wir haben da auch viel drüber gesprochen, aber man kann es ihnen ja auch nicht verübeln, Rücksicht auf mich nehmen zu wollen, obwohl ich da auch sagen muss, das darf keinen Einfluss auf eine professionelle Basis haben. Ihr müsst das Gespräch suchen, wenn ihr es braucht, unabhängig davon, was in meinem Leben abgeht. Und dann wird es halt schon wieder kompliziert. Und da waren auch so Momente, das fand ich dann auch einfach nicht cool, weil keiner ist dafür verantwortlich, auf mich aufzupassen. Ich bin die Führungskraft, ich bin in der Verantwortung, mir ist das alles bewusst und ich habe trotzdem funktioniert. Und das ist jetzt unbewertend gemeint, weil ich nehme da auch niemandem was Böses, aber das, wie gesagt, kann schon eine Sache echt kompliziert machen. So bin ich offen und ehrlich, wenn ja ich auch mal eine schwierige Phase habe oder mit was struggle und versuche halt emotional präsent zu sein und emotional stabil. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man nahbar bleibt, indem, wenn Fehler passieren, man emotional stabil ist und die Leute dementsprechend in diesem Raum für Fehler wieder auffangen, abholen und daraus führen kann. Denn das ist die wichtigste Aufgabe, die wir als Führungskraft haben, diese Fehler, die passieren, weil wir alle Fehler machen, nicht zu bestrafen, sondern konstruktiv zu sehen, um dann lösungsorientiert mit den Mitarbeitenden zusammen daraus zu finden. Brauchen wir andere Mittel und Wege? Brauchen wir eine andere Kommunikation? Braucht der Mitarbeitende einfach mehr an die Hand genommen zu werden oder wurde die Erwartung nicht richtig kommuniziert? Und das bedeutet einfach unfassbar viel Selbstreflexion. Liegt es an mir? Liegt es an dir? Nicht wegen der Schuldzuweisung, sondern um zu gucken, okay, wo können wir wieder anknüpfen? Und wie man es schafft, seine eigenen Emotionen und persönlichen Themen aus Gesprächen rauszuhalten, das geht nur mit einem ausgeglichenen Wesen. Wenn wir nicht ausgeglichen sind, um auch Zeit für uns zu haben, zu reflektieren, Ruhe in uns hineinzubekommen, ist es unmöglich, ruhig und sachlich zu führen. Wenn wir ausgeglichen sind, können wir uns nicht noch in uns anhören, um darauf dann sachlich und konstruktiv zu reagieren. Wir sind alles nur Menschen. Das ist ganz normal. Deswegen müssen wir ja gucken, dass wir ausgeglichen sind. Das ist ähnlich wie mit der Kindererziehung. Ne? Ich kann die Wutausbrüche meiner Tochter nicht gut begleiten, wenn ich total genervt, gehetzt und gestresst bin. Das schaffen wir nicht. Wie eingangs auch schon mal erzählt, auf sich selbst zu achten, um uns selbst zu führen, um andere führen zu können. Die Kompetenz der Selbstführung ist die allererste, die wir lernen müssen, bevor wir Menschen führen. Weil wenn wir uns schon nicht aus einem Struggle, aus einem Stress, aus einer Überforderung rausführen können, um uns da auch besser auch abzugrenzen und besser auf uns aufpassen können, wie sollen wir das denn dann bei anderen machen? Dann haben wir noch, welche Rolle spielt Sprache und Tonalität, wenn ich Wertschätzung vermitteln, aber gleichzeitig klare Grenzen setzen möchte? Also ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass Klarheit auch sehr gerne mit Unhöflichkeit oder Unnettigkeit zusammenhängt, weil ich das Gefühl habe, wir sind gesellschaftlich Klarheit überhaupt nicht mehr gewohnt, weil alle sprechen so verschachtelt, kommen nicht auf den Punkt. Dadurch weiß aber ja auch keiner so recht, woran er ist, weil eine klare Aussage wie zum Beispiel, ich erwarte von dir beim nächsten Mal, dass du das so und so machst, ist ja nichts Unnettes. Es ist eine klare Ansage. Aber wenn wir dann sagen, ey, es wäre total toll, wenn du beim nächsten Mal eventuell vielleicht und ey, mach dir keinen Stress, aber es wäre schon gut. Welcher Mensch weiß denn da, wo dran er ist? Also wir müssen uns auch ein bisschen davon abgrenzen, wie andere das aufnehmen, weil wir können nur für unsere Kommunikation Verantwortung übernehmen. Klar, nett, freundlich. Also Klarheit schließt Nettigkeit nicht aus. Konsequent zu kommunizieren, schließt Nettigkeit nicht aus. Also ich glaube, das müssen wir einfach wieder lernen, weil eventuell, bitte, vielleicht und das wäre total toll, wenn, ist keine klare Kommunikation. Und ich weiß für Leute, gerade in meinen Coachings, die ich dann begleite, dass sich das erst total ungewohnt anfühlt, weil man das Gefühl hat, man ist nicht nett. Und dann sage ich immer, dann lächel doch dabei. Ist doch okay, Erwartungen klar zu kommunizieren, weil dann wissen die Leute auch, woran sie sind. Und ich habe das Feedback, dass viel weniger diskutiert wird, weil die Menschen dann besser wissen, woran sie sind. Das ist natürlich von Mensch zu Mensch anders. Ich habe auch nach langem mal mit einer Person da auch ein bisschen mehr kommunizieren müssen, weil sie erst mal lernen musste, damit umzugehen. Aber ich habe mich dadurch nicht verändert. Ich habe ihr versucht, nur immer wieder Sicherheit zu geben. Ich meine das nicht böse, ist es nichts Persönliches. Trotzdem wünsche ich mir in Zukunft, dass es folgendermaßen läuft. Ne? So. Und das ist ja das Verrückte. Jeder wünscht sich klare Kommunikation, aber kaum jemand weiß, wie klare Kommunikation geht. Auch offene Kommunikation anzusprechen, wenn irgendwas im Raum steht. Hör mal, ist alles in Ordnung? Hast du ein Problem mit mir? Hattest du ein Problem mit mir, dass ich das und das so und so gesagt habe? Dass ja kaum jemand da das Gespräch sucht, um wirklich das, was im Raum steht, und das hat man ja total oft, einfach anzusprechen. Und das habe ich auch schon gemacht. Wenn ich das Gefühl habe, ein Mitarbeitender hat irgendwie was, dann komme ich auf sie zu, in einer ruhigen Minute, und gesagt, du, hast du gerade ein Problem mit mir oder möchtest du mit mir irgendwas reden, weil ich spüre da so eine Stimmung. So. Und das ist die Verantwortung, die ich übernehmen kann. Wenn mein Gegenüber dann was hat, aber dann sagt nein, dann ist das seine Entscheidung. Ich kann da nichts machen und dann sind wir wieder in der radikalen Akzeptanz, weil wir müssen irgendwie davon ausgehen, dass wir mit erwachsenen Menschen arbeiten und wenn mein Gegenüber sich nicht dazu entscheidet, die Kommunikation offen zu mir zu suchen, dann ist das so. Wir können die Leute nicht zwingen, mit uns zu sprechen. Und ich weiß, wie schwer das ist, loszulassen, weil in meiner Idealwelt können wir über alles reden. Aber ich schließe dann ja auch wieder unbewusst auf andere und das macht es dann natürlich wieder ein bisschen schwierig. Also Tonalität natürlich immer respektvoll, sag, was zu sagen ist, wenig verschachtelt, wenig Nebensätze, einfach das sagen, was man meint. Mit einem Lächeln, nett, respektvoll auf Augenhöhe. Und es hat nichts mit Hierarchien zu tun, Arbeitsanweisungen klar zu formulieren, denn das ist einfach die Verantwortung, die eine Führungskraft hat. Also das hat nichts damit zu tun, von oben nach unten zu kommunizieren, sondern einfach, dass jeder seine Rolle weiß und jeder dann seine Verantwortung dann auch übernehmen kann. Dann war noch eine interessante Frage, was so der Unterschied zwischen gesunder Führung und Mikromanagement ist. Also so zum Thema, wie erkenne ich, wann ich zu viel Kontrolle ausübe? Ich glaube, wir müssen Sachen kontrollieren bis zu einem gewissen Grad. Also wir setzen ja einen Rahmen fest in unserem Betrieb und in diesem Rahmen können die Leute frei tanzen. Da können sie Verantwortung übernehmen, freie Entscheidungen treffen, aber dieser Rahmen ist halt wichtig. Und dass niemand diesen Rahmen übersteigt, dafür sind wir als Führungskraft zuständig, um das zu kontrollieren und nachzuhalten. Und da scheitern ja viele Führungskräfte, weil im besten Fall haben sie einen Rahmen, ein System, wie, was, wie, wann, wo und wer für was, wie, wann zuständig ist. Und dann wird dieser Rahmen übertreten und dann machen die Führungskräfte nichts. Und dann wundern die sich, dass, wenn sie dann beim 15. Mal dann doch mal eine klare Ansage machen, dass die Mitarbeitenden diese Anweisung irgendwann nicht mehr ernst nehmen. Und das meinen die auch gar nicht böse, aber du hast halt indirekt und unbewusst gezeigt, dass man auf deine Ansagen keinen Verlass setzen kann, weil keine Konsequenz bekommt. Das ist ganz normal. Das ist wie bei Kindern, wenn du keine Konsequenzen hinter deinen Aussagen hast und die Sachen wieder laufen lässt, dann nimmt man dich halt irgendwann nicht mehr ernst. Und das heißt auf der anderen Seite nicht, dass man sich wieder Respekt und Autorität verschaffen muss, weil das sind dann diese toxischen Führungskräfte, die meinen, wenn sie jetzt dann lauter werden, dann halten die Leute sich endlich daran. Wenn du zwar die 15 Male davor inkonsequent warst und nichts gesagt hast, wenn man den Rahmen gesprengt hat, aber dann beim 16. Mal schreist du dann rum in der Hoffnung, dass man dich dann ernst nimmt. Das ist so das Schema, wo ich reingewachsen bin als Arbeitnehmende. Nee, es geht darum, Anweisungen zu formulieren, einen Rahmen zu setzen und direkt parat zu sein, wenn diese Anweisung nicht erfüllt wird. Und dieses Paratsein, dieses ständige Nachjustieren, das ist meiner Meinung nach etwas, wo die meisten dran scheitern. Weil das bedeutet natürlich super viel Aufwand und super viel Zeit aufnehmen. Immer wieder ins Gespräch gehen, zu sagen, hey, warum hat das nicht funktioniert? Wie zum Beispiel, keine Ahnung, Termine werden nicht wie besprochen eingetragen. Ne? Und wenn ich dann in meinen Coachings das so höre, dann sage ich, was machst du denn dagegen? Im Moment nichts. Ich so, ja, dann wundert es mich nicht, dass die Arbeitnehmende das weitermacht. Also direkt, wenn ein Termin nicht so eingetragen wird wie vorher besprochen, direkt intervenieren. Direkt mit der Kollegin sprechen und nachfragen, Ursachenforschung, woran hat er gelegen? Habe ich mich richtig ausgedrückt? Hast du es nicht verstanden? Brauchst du nochmal Hilfe? Brauchen wir eine Liste? Brauchen wir einen Zettel, damit du das dann besser umsetzen kannst? Also was brauchst du von mir, diese Anweisung zu erfüllen? Das ist dann die zweite Ebene, die wir nach der Anweisung, nach dem, was passiert ist, in diesem Raum für Fehler dann sozusagen aufmachen. Und das ist die Ebene, die am aller anstrengendsten ist. Und da muss man hinterher sein. Ob es ein Mensch ist, der permanent im Verzug ist mit seinen Kundinnen, obwohl es alle anderen schaffen, ja, dann musst du dich dahinter stellen. Trägt jemand die Termine falsch ein, ja, dann musst du ihm sagen, dass er die Termine bitte richtig einträgt und Kunden anzurufen. Also versuch auch, dass die Menschen ihre eigenen Konsequenzen tragen, weil so lernen sie am meisten. Wir hatten das auch, dass eine Kollegin immer gerne mal abends nach dem Feierabend die Lieblingsherren eingetragen haben, weil die halt ihre Lieblingskunden sind. Und wir haben die Regel, und das ist der Rahmen, niemals außerhalb der Öffnungszeit. Und was habe ich gemacht? Liebe Kollegin, ruf den Herren bitte an und sag den ab. Das heißt, es ist nicht mehr vorgekommen. Und natürlich gucke ich dann in den Terminkalender. Natürlich gucke ich, dass die Leute richtig abkassieren, wenn wir neue Preise eingeführt haben, um zu sehen, ob dieses Preissystem funktioniert. Wenn es dann läuft, dann wird dieses Nachjustieren ja immer, also dann muss man das nicht mehr engmaschig machen, dann wird es weitläufiger. Ne? Dann ist es halt nur noch, wenn du halt mitbekommst, da passiert etwas. Stichproben zu machen, wie Termine eingetragen werden, wie sie abkassiert werden, das mache ich immer. Ich rufe auch zum Teil Kundinnen an und frage, ob sie zufrieden waren bei ihren Terminen. Ja, warum denn nicht? Ich bin ja nicht im Salon. Und ich sehe natürlich Bewertungen, ich sehe, wie die Kunden wiederkommen, ich sehe den Umsatz, das sind alles, was ich operativ machen kann, aber ich gehe auch gerne mal in die Kundenakquise rein und sage so, Frau Müller, wie war denn der Termin? Ne? Wurde Ihnen das und das empfohlen? Hat man mit Ihnen über das und das gesprochen? Und wie kann man denn sonst Qualitätsmanagement machen, außer hoffen, dass keine Reklamation kommt? Weil Reklamationen kommen ja in dem Fall ja noch seltener, als dass Kunden einfach nicht kommen. Also man muss sich schon überlegen, wie man nachhalten möchte, dass der Betrieb läuft. Und das bedeutet schon, Dinge zu kontrollieren, auf jeden Fall. Das heißt aber jetzt nicht, den Leuten permanent auf die Finger zu gucken oder, weiß ich nicht, sie Video zu überwachen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, sondern Dinge anzuerkennen, zu monitorisieren, zu bewachen, um auch den Menschen das richtige Feedback zu geben. Gut, sowie konstruktiv. Also wir müssen die Menschen ja auch für die Dinge loben. Das geht ja auch nur, wenn wir sehen, was sie tun. Wie kann ich unangenehme Themen wie Fehlverhalten, Unpünktlichkeit oder schlechte Leistung ansprechen, ohne dass es persönlich oder verletzend wirkt? Also da sind wir halt wieder bei der offenen und klaren Kommunikation. Wir können, wie gesagt, nicht beeinflussen, wenn wir es nicht auf persönlicher Ebene kommunizieren, dass dein Gegenüber sich das aber persönlich annimmt. Und da liegt es bei uns im Gespräch, das immer wieder auf die professionelle Ebene zu lenken. Jedes Gefühl ist richtig und wichtig, aber wenn dein Gegenüber sich angegriffen fühlt, dann darf man das Thema wieder auf den Sachinhalt konzentrieren. Also ich sage immer, konzentriert euch in der Kommunikation auf den Sachinhalt. Was ist passiert? Ganz objektiv, ohne Emotionen. Und auch versuchen, dem anderen nicht so viel Raum zu geben. Weil wir haben das oft, ich höre das oft, dass dann sagen, ja, was mache ich denn, wenn die dann weint und so? Ja, aussitzen. Gefühle sind da, um gefühlt zu werden. Das ist alles in Ordnung. Aber das muss ja nichts mit einem machen. Also ich meine beeinflussen. Natürlich darf das mit einem was machen, ne, bitte. Also wir sind ja nicht unempathisch. Man darf auch sagen, ich sehe, dass das gerade viel mit dir macht. Brauchst du eine kleine Pause? Und dann beziehen wir uns wieder auf den Sachinhalt. Das ist unser Job und das hat nichts mit Unmenschlichkeit zu tun, je nachdem, worum es halt geht. Aber wenn wir über Leistung sprechen, über Fehlverhalten, dann müssen wir die Dinge ja ansprechen. Und wir müssen auch da konsequent drüber reden und auch Erwartungen kommunizieren und auch zu kommunizieren, was passiert, wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden. Das hat nichts mit Drohungen zu tun. Aber ich habe auch das Gefühl, was erwartet denn mein Gegenüber? Wenn Dinge nicht laufen, dann brauchen wir auf Dauer da eine andere Lösung, weil ich werde mich damit nicht anfreunden, wenn Dinge nicht funktionieren, die ich erwarte und ich weiß, dass das normale Erwartungen sind. Und das hatte ich jetzt in letzter Zeit auch, wo ich denke, gut, das ist nicht gut gelaufen, du möchtest das aber übernehmen und wenn das auf Dauer nicht funktioniert, muss ich mir jemand anderes dafür suchen. Das hat sie so unter Druck gesetzt. Ich so, ja, aber was erwartest du denn von mir? Also ist es doch, also hä, soll ich mich jetzt dir anpassen, obwohl das nicht so läuft, wie ich das erwarte in dieser Arbeitsbeschreibung? Also wir müssen schon alle mit einem bisschen Druck leben. Ich habe nicht gesagt, du wirst gefeuert, sondern für diese Aufgabe brauche ich dann jemand anderes. Aber du hast ja noch die Chance, es zu machen. Manchmal, wirklich, ich bin manchmal auch überfragt. Aber wir dürfen klare Anweisungen geben und wir dürfen auch klar kommunizieren, was passiert, wenn diese Anweisungen nicht erfüllt werden. Weil wir müssen uns ja auch auf Dinge verlassen und nicht zu sagen, ja, ich mache das jetzt mal so, wie ich meine, mal ja, mal nein, obwohl ich bei der Abstimmung gesagt habe, okay, ich möchte das so machen und ich habe Lust darauf und ziehe das durch. Wenn ich mit einer Sache nicht so gut umgehen kann, dann wirklich mit Unzuverlässigkeit. Na, das kann einmal passieren, das kann zweimal passieren und dann sage ich so, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir damit umgehen, weil sonst müssen wir damit ganz anders umgehen. Und natürlich hört sich das nicht toll an, ich verstehe das. Aber so ist ja auch ein bisschen das Leben, oder? Also wir sind doch alles in einem Erwachsenenleben. Keiner hat gesagt, dass Erwachsenwerden Spaß macht, aber wir müssen alle irgendwie das Game spielen. Ich kann ja dann nicht sagen, oh nee, gut, dann halt nicht, dann läuft das halt nicht so, wie ich es mir vorstelle, dann läuft es auch nicht irgendwann, naja, dann irgendwann wird sich das halt auf unser Unternehmen auswirken und auf unsere Präsenz und auf unseren Umsatz, aber hey, mach dir keinen Stress. Mach das so, wie du das in deinem Leben hinbekommst. Ach, wenn es da mal nicht ist, auch nicht schlimm. Also, so läuft das doch nicht. Es tut mir wirklich leid. Ich wünschte, mein Job würde so laufen, aber welcher Job läuft denn so? Also, wir können nicht beeinflussen, ob unser Gegenüber etwas persönlich nimmt, was wir sagen. Wenn wir versuchen, ist natürlich klar und auf einer Sachebene zu kommunizieren. Und das ist das einzige Ziel, was wir haben können, wie gesagt, auf unsere Kommunikation uns zu konzentrieren, um dann damit zu arbeiten, was unser Gegenüber damit anfängt. Weil das, wenn es einmal ausgesprochen ist, dann kommt es in den anderen Kopf, ne, Sender, Empfänger, und dann müssen wir gucken, was er daraus macht. Und darauf haben wir halt keinen Einfluss. Und immer wenn wir versuchen, darauf Einfluss zu haben, wird es für uns sau anstrengend, weil dann kommen wir auch aus der Verständnisfrage auch überhaupt nicht mehr raus. Deswegen ist es immer wichtig, was ist das Ziel der Kommunikation, dass ich eine klare Anweisung gebe oder eine Kritik formuliere und versuche, nach dieser Kritik wieder die Moral auf eine motivierende Ausgangssituation zu bekommen. Das ist nämlich Königsdisziplin, wenn wir ja schlechte Leistung ansprechen, Konsequenzen ansprechen, Kritik ansprechen, zu gucken, dass man den Menschen immer noch irgendwie motivierend aus diesem Gespräch bekommt und nicht bedrückend. Das würde ich jedem empfehlen, zu versuchen, wie hart das Gespräch auch ist, dass es immer mit einem guten Gefühl auseinandergeht. Es ist nicht immer so einfach, aber dass man das Gefühl hat, okay, wir beide gegen das Problem und nicht du gegen, ich gegen dich. Wie finde ich die Balance zwischen echter Fürsorge für meine Mitarbeitenden und dem Risiko, zu sehr Freundin oder Therapeutin zu werden? Also mir hat die persönliche Abgrenzung, die kam ganz automatisch, nachdem ich halt nicht mehr Teil des Teams war, weil ich halt nicht mehr jeden Tag dran bin, tat mir auch irgendwann gut. Also am Anfang war es schwer, weil ich habe ja nicht mehr so viel mitbekommen. Ne, sonst hast du ja alle Lebensbereiche von deinen Mitarbeitenden mitbekommen. Beziehung, Urlaub, Streitereien, Freundinnenstress, Partys. Ich war ja mit involviert und wusste über jeden alles soweit Bescheid. Und wenn man halt nicht mehr jeden Tag im Salon steht, merkt man natürlich, dass dann irgendwie da sich eine Distanz entwickelt, was ganz normal ist. Und das war für mich natürlich auch eine Abgrenzung. Und ich wurde halt dann auch nicht mehr so richtig involviert in die Gespräche, in die Insider und war so ein bisschen außen vor. Deswegen müssen wir halt für uns auch überlegen, welche Beziehungen wir im Leben führen. Denn ich sage das jetzt wirklich überspitzt hart, damit das rüberkommt, was ich sagen möchte. Mitarbeitende sind Mittel zum Zweck, genauso wie Kundinnen Mittel zum Zweck sind. Und wenn man sich in diesem Mittel zum Zweck sehr, sehr gut versteht, ist das für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation. Jedoch, eine Beziehungspflege gehört nicht in eine Geschäftsbeziehung. Also eine emotionale Beziehungspflege gehört nicht in eine Geschäftsbeziehung. Und ich weiß, dass mir da sehr viele widersprechen werden, weil sie enge Teams haben, weil sie mit dem Team Mitarbeitenden oder auch schon Freunde dadurch gewonnen haben und bla bla bla. Ich verstehe das, ich kenne das Ich glaube aber, dass jeder irgendwann mal an den Punkt kommt, in dem er unangenehme Entscheidungen treffen muss und die muss er für sich selber treffen. Oder man wird damit konfrontiert, dass sein Gegenüber eine Entscheidung für sich treffen muss, indem er den Arbeitsplatz aufgibt, indem er Lebensentscheidungen trifft, die jetzt nicht zu deinem Unternehmenskonzept passen und so weiter und so fort. Und das tut immer irgendwie weh, wenn man einfach zu nah an diesen Menschen ist. Und wenn wir so viel emotionale Arbeit da reinarbeiten und reininterpretieren, ist da ja natürlich auch die Frage, wer profitiert denn dann am meisten davon? Na, als Chefin oder als Chef rödelt man dann sehr viel. Man guckt, dass man Team-Events hier und nochmal Goodies da und bla 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 bla. Und am Ende bringt man sich selbst in eine Situation, in dem ja auch dein Gegenüber das gar nicht mehr aufwiegen kann. Und dann hat man plötzlich das Gefühl, ey Leute, guck mal, ich tue doch so viel. Warum schafft ihr es nicht, weiß ich nicht, abends dann vernünftig aufzuräumen oder das wegzuräumen, wie besprochen oder bla bla bla. Und dann fängt man an, unbewusst aufzuwiegen. Und das ist für jede Beziehung, ist egal auf welcher Ebene im Leben, immer problematisch, wenn man anfängt zu sagen, ich aber, du aber. Deswegen ist eine professionelle Distanz für das eigene Wohl sehr empfehlenswert. Das hat nichts mit Unterkühlung zu tun, Unmenschlichkeit, sondern sich um die Beziehungen im Leben zu kümmern, um die es geht. Liebesbeziehungen zum Kind, Mutter, Vater, Freund, Freundin, ist ja auch egal. Das sind die Beziehungen, die eure Aufmerksamkeit brauchen. Eure Mitarbeitenden brauchen einen sicheren Arbeitsplatz, einen verantwortungsvollen Arbeitsplatz, wo ihr präsent seid und emotional stabil. Aber sie brauchen euch nicht als Freundin. Sie haben eigene Freundinnen. Und das merkt man dann halt auch, wenn der Arbeitsplatz dann mal nicht mehr der richtige ist. Und dann sucht man sich halt einfach einen neuen, weil am Ende ist es halt nur ein Arbeitsplatz. Das heißt nicht, dass es auch emotional wehtun kann, auch für einen Arbeitnehmenden mal einen Arbeitsplatz zusammen zu verändern. Aber in den seltensten Fällen nimmt man das dann in dieser Situation nicht persönlich. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, gar keine Frage, aber im Großen und Ganzen tun wir uns gut darin, uns persönlich abzugrenzen. Und natürlich macht das was mit einem, ne? Jetzt auch, wenn eine langjährige Mitarbeiterin kündigt. Natürlich hat das was mit mir gemacht, aber vor 3-4 Jahren hätte das noch sehr, sehr viel mit mir gemacht. Also ich war sehr schnell in der Akzeptanz, okay, Reisende soll man nicht ziehen lassen. Ich habe mein Bestes gegeben, ich habe mich reflektiert, weil natürlich frage ich mich auch, was habe ich gemacht, habe ich was übersehen? Und solange man dann mit reinem Herzen da rausgehen kann, zu sagen, ey, das ist hier ein guter Arbeitsplatz. Ich habe mein Bestes gegeben, war immer da, es war immer alles fair. Ich habe alles mir angehört, ich habe immer reagiert, ich war immer zielführend, ich war emotional stabil. Bis heute halt auch manche Reisen einfach sind dann vorbei. Und das muss nicht immer was gegen einen sein, sondern einfach, dass Dinge auch mal vorbeigehen. Man ist schon eine gute Führungskraft, wenn man überhaupt in die Reflexion geht, um zu fragen, habe ich irgendwas falsch gemacht? Und das frage ich ja dann auch. In solchen Situationen frage ich, liegt es an mir? Was ist passiert? Kann ich was tun? Und dann arbeite ich halt auch nur mit dem, was mir gibt. Und wenn man mir auch sagt, das ist keine Entscheidung gegen mich, dann muss ich das auch erstmal glauben. Und ich glaube, die letzten Jahre in der Erfahrung haben mich schon ein bisschen davor gerettet, dass das viel mit mir macht. Es ist immer so, ja, ist super schade, aber okay. Auch damit werde ich jetzt umgehen. Ne? Was ist wichtiger, die Mitarbeitenden täglich zu motivieren oder ihnen beizubringen, Verantwortung für ihre eigene Motivation zu übernehmen? Das ist eine super gute Frage. Also ich glaube, im Grunde ist es wichtig, seine Mitarbeitenden motiviert zu halten. Aber für die tägliche Motivation, zur Arbeit zu gehen, auch irgendwie was aus seinem Arbeitsplatz machen zu wollen, da ist jeder in der Selbstverantwortung, finde ich. Also wenn du Probleme damit hast, dich für deine Arbeit zu motivieren, dann muss man sich grundsätzlich fragen, ob es der richtige Job ist, finde ich. Und man hat natürlich mal Phasen, und das haben wir ja alles, egal in welchem Job und mit wie viel Leidenschaft wir das machen, dass man mal so mal mehr, mal weniger Lust hat. Und auch, ich finde, das darf man auch bei Mitarbeitenden tolerieren, solange es sich natürlich nicht im Tagesgeschäft widerspiegelt. Aber grundsätzlich finde ich wichtig, die Motivation erstmal herauszufinden, auch die Leute zu fragen, was motiviert dich überhaupt, und auch damit umzugehen, dass jedem Menschen andere Motivationen wichtig sind, aber auch super wichtig, um herauszufinden, wie man die Menschen motivieren kann. Und für die allgemeine Motivation im Leben und im Arbeitsmarkt, da finde ich schon, dass die Mitarbeitenden da selber für verantwortlich sind. Und wenn man mal so einen Härtefall hat, wo man sieht, okay, die Motivation ist gerade nicht da, dann kann man ja auch immer noch mal das Gespräch suchen, ob es am Arbeitsplatz liegt, ob es irgendwas Privates ist, um dann zu gucken, wie man damit umgehen kann, dann auch zusammen. Wie etabliere ich eine Feedbackrunde, die nicht nur von oben nach unten funktioniert, sondern auch mir als Führungskraft ehrliches Feedback ermöglicht? Also ich habe die Erfahrung gemacht, das in die Runde zu fragen, habt ihr Feedback? kann ich was für euch tun, immer ein bisschen holprig läuft, weil meistens kommt, nö, alles gut. Kennen vielleicht viele auch da draußen. Deswegen habe ich diese Fragebögen entwickelt und da sind auch offene Fragen, was ich noch tun kann, was man sich von mir wünscht drin, weil dann die Menschen das zu Hause für sich ausfüllen können und vielleicht deswegen auch mutiger sind. Und so gebe ich halt dann auch immer die Möglichkeit, mir was aufzuschreiben, in der Hoffnung, dass da was rumkommt, denn ich sage halt auch immer, ich bin nur so gut, wie das Feedback meiner Mitarbeitenden ist, aber da kommen wir wieder zum Anfangstake, nicht jeder ist gut da drin, Feedback zu geben und zu kommunizieren. So versuche ich sie in meinem Ermessen irgendwie dazu zu zwingen, indem sie mir Fragebögen ausfüllen oder ich jetzt auch zum Ende des Jahres, wenn wir den letzten Arbeitstag haben, auch nochmal einen Fragebogen habe, den sie mir dann über die Feiertage in Ruhe ausfüllen sollen, dass ich das herausziehe in der Hoffnung, dass da was kommt. Wenn man mir sagt, ey Sam, das und das finde ich doof, fände ich das ja super, ich kann damit ja umgehen. Also solange es nicht gegen meinen Rahmen ist, im Sinne von, ich finde es doof, zur Arbeit zu kommen oder Geld von meinen Kunden zu nehmen, kann ich ja mit allem umgehen. Und wahrscheinlich sehen das viele nicht so. Aber ich bin sehr kritikfähig von den Leuten, die ich auch nach Rat fragen würde. Und das betrifft ja meine Mitarbeitenden ja auch. Also ich bin nicht kritikfähig, wenn mich irgendjemand im Internet beleidigt und das hinter Kritik versteckt oder fremde Leute. Das interessiert mich nicht. Ja? Aber wenn ich mir Feedback von meinen Mitarbeitenden einhole, dann interessiert mich ja auch ihre Kritik. Und dann kann ich daran ja nur besser werden, damit das Miteinander besser wird. Aber wie gesagt, ich weiß, dass das nicht immer so einfach ist. Und so versuche ich es halt mit Fragebögen und dort den Raum, mir auch was niederschreiben zu können. Wie gehe ich damit um, wenn Mitarbeitende meine Erwartungen nicht erfüllt, ohne verbittert oder zynisch zu werden? Ja, wie gesagt, Kommunikation ist the key. Erwartungen kommunizieren und Ursachenforschung. Der Raum für Fehler ist da. Wie kann ich meinen Mitarbeitenden unterstützen, dass er meine Erwartungen erfüllt? Der eine braucht mehr Input, der andere weniger. Brauchen wir andere Mittel? Brauchen wir andere Wege? Oder habe ich meine Erwartungen nicht kommuniziert? Das sind immer die zwei Wege, die wir gehen können, um dann natürlich dran zu bleiben. Welche Strategien helfen Mitarbeitenden durch unsichere Zeiten, Umzüge, Preiserhöhungen, neue Systeme zu führen, ohne selbst unterzugehen? Ich glaube, eine Präsenz und ein klares System hinter neuen Strategien ist super wichtig, damit die Menschen auch wie so einen Leitfaden haben, wie sie sich verhalten sollen. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen Kommunikationsleitfaden geschrieben, als wir die Preise erhöht haben, ne? Wie sie auf Feedback reagieren, auf Negativfeedback, auf Diskussionen, damit sie einen Leitfaden haben, einen Angelpunkt, damit es ihnen ein bisschen einfacher fällt und sie sich natürlich auch nicht in ihre Emotionen verlieren. Und ich glaube, das ist alles, was man machen kann, wenn man neue Dinge integriert, Leitfäden, ein System, eine Struktur schon bereitzustellen, wo Eventualitäten, die passieren könnten, schon irgendwie durchgespielt werden. Und das ist die Vorarbeit, die man dann machen kann, um die Menschen dann ein bisschen in Sicherheit zu wiegen. Und ich glaube, da auch wieder, dass das Feedback super wichtig ist. Also da dran zu bleiben. Ich war dann auch öfters im Salon, habe nachgefragt, wie läuft's, wie läuft die Preiserhöhung, welches Feedback haben wir, ne, um auch die Grundstimmung irgendwie einzuholen und auch zu sehen, okay, mir ist das wichtig, dass das hier funktioniert und braucht ihr noch irgendwas von mir? Also Präsenz und kommunikative, sagt man das so? Also Präsenz in der Kommunikation ist da, glaube ich, sicher, den Leuten da auch einen sicheren Rahmen zu geben. Welche Routinen oder innere Haltung helfen mir als Führungskraft, nicht jeden Konflikt, jede Stimmung und jedes Problem mit den Mitarbeitenden mit nach Hause zu nehmen? Das kann ich euch sagen, Selbstfürsorge. Du kannst nur eine Resilienz aufbauen, damit du nicht immer alles so mit dir rumschleppst und in dir aufsaugst, wenn du auf dich selber aufpasst. Wenn du genügend Pausen hast, wenn du genügend zum Durchatmen hast, wenn du ein Hobby hast, wenn du deine Beziehungen pflegst, dass du außerhalb deiner Selbstständigkeit ein Leben hast. Wer bist du außerhalb deiner Selbstständigkeit? Das hatten wir alles schon mal in ein paar Folgen zum Thema Selbstführung, Selbstliebe, der gesunde Egoist. Da lohnt es sich nochmal reinzuhören. Ist eine recht alte Folge von mir, aber greift das Thema super auf. Guck, dass es dir selbst gut geht, dass deine Selbstständigkeit doch nur irgendwie ein Job ist. Ja, ein sehr wichtiges Job, aber wichtiges Job vor allen Dingen. Weil immer wieder, wenn ich höre, dass deine Selbstständigkeit dein Baby ist und dein erstes Kind und das Wichtigste überhaupt und deine Priorität, dann kann ich dir leider sagen, aus eigener Erfahrung, dann stimmt was nicht mit dir. Das sage ich dir, weil ich dich lieb habe. Dein Job ist nicht deine Priorität. Deine Beziehungen im Leben sind es. Die Beziehung zu dir und zu anderen Menschen. Und ich werde nicht müde, das zu wiederholen, weil ich habe jetzt 2 Jahre gebraucht, um an den Punkt zu kommen, dass alles, was in meinem Job passiert, nur noch ein Nebenkriegsschauplatz ist. Ich bleibe immer ein Workaholic. Gar keine Frage. Aber ich habe mir sehr viel Raum geschaffen für mich und meine Familie und vor allen Dingen für mich, damit ich das, was dann in diesem Nebenkriegsschauplatz, weil Selbstständigkeit ist so Rollercoaster, nicht? Ich nicht mehr mit in mein Bett nehme. Dass ich dann hier die Tür zumache und dann ist es okay. Und das geht halt nur, wenn du einen Ausgleich hast. Also so viel auch von Ausgleich gesprochen wird, das hat tatsächlich seinen Sinn. Ein Ausgleich. Und das ist dann nicht nur Sport. Ein Ausgleich ist Beziehung, Menschen, die dich lieben, weiterbringen, die dir Erfüllung geben, damit du dieses Gefühl, die du in der Selbstständigkeit ja versuchst, permanent zu fühlen und zu füllen, diese Räume von Liebe, Zuneigung, Wertschätzung, innige Beziehungen, die du irgendwie versuchst, in Kunden zu finden, in Mitarbeitenden zu finden, die Wertschätzung von Kunden, Mitarbeitenden zu bekommen, dass du meinst, du musst leisten, um liebenswert zu sein, damit du das mal nicht mehr von diesen Menschen ziehst, sondern merkst, okay, wenn du dich um diese Beziehungen kümmerst und um dich selbst, dass du diese Liebe und die Wertschätzung nicht mehr mit Leistung verbinden musst. Damit diese Selbstständigkeit, dass wenn die auch mal nicht mehr da ist, warum auch immer, dass dich das natürlich traurig macht und auch mal alles scheiße ist. Aber dass du nicht das Gefühl hast, du verlierst einen Teil von dir. Weil dein Job ist kein Teil von dir. Du versuchst nur damit, einen Teil von dir zu füllen. Und das meine ich wirklich mit aller Liebe. Aber wir Selbstständigen haben alle ein Rad ab. Und ich habe ja jetzt so lange therapiert, damit ich mich nicht mehr für meine Selbstständigkeit aufopfern muss. Und ich sehe, ich bin ein liebenswerter, toller Mensch. Und wenn man mir morgen meine ganze Selbstständigkeit nehmen würde, würde es nichts an meiner Person ändern. Weil ich habe Dinge, die sich nicht verändern werden. Die Liebe zu meiner Tochter, die Liebe zu meinem Partner, die Liebe von meiner Mutter zu mir und umgekehrt. Das sind Dinge, die kann man mir nicht nehmen und die sind nicht an Leistung geknüpft. Und das sind die Dinge, die Aufmerksamkeit in unserem Leben brauchen. Und wenn wir das haben, dann haben wir nicht mehr so krass das Bedürfnis, das mit Kunden, mit Mitarbeitenden, mit Leistung füllen zu müssen. Deswegen kümmert euch bitte um euch selbst. Dann gehen euch die Dinge auch nicht mehr so nah dran. Ich sage nicht, dass das gar nichts mehr mit uns macht, weil wir sind nur Menschen. Aber man sagt ja so schön, wer sich länger als 10 Minuten ärgert, dann ist es eine Entscheidung. Ne? So. Und dann ärgere ich mich 10 Minuten, das ist auch mal gut. Ja? Und natürlich habe ich auch mal Tage, da ärgere ich mich auch mal 3 Stunden. Aber es ist nicht mehr so, dass es eine ganze Woche was mit mir macht oder mir schlaflose Nächte treibt. Da brenne ich drüber hinweg. Weil ich sage wirklich mittlerweile auch, ne, das ist mir zu dumm. Das ist mir zu dumm. Sollen auch Mitarbeitende bald durchdrehen, kündigen? Keiner, ist doch okay. Ich suche eine Lösung, ich mache weiter. Weil das ist ja auch eigentlich das, was mir Spaß macht. Strategien entwickeln. Ne? So. Und würde ich es nicht lieben, Probleme zu lösen, bräuchte ich nicht selbstständig sein. So haben wir die Abgrenzung nach Feierabend bei uns. Wir können die Tür zum Salon schließen, nach Hause gehen und Feierabend machen. Und das sollte die Königsdisziplin in der Selbstständigkeit sein, dass wir die Selbstständigkeit Job sein lassen, weil am Ende ist es auch nur ein Job, und unsere Freizeit Freizeit sein lassen. Und so kommen wir auch viel besser in diese persönliche Abgrenzung. Denn so kommen wir zum Punkt, du kannst niemanden führen, wenn du dich nicht selbst führst. Ja, und wenn dir auch noch irgendwie Fragen zum Thema Mitarbeiterführung einfällt, schreib mir doch super gerne in die Kommentarfunktion hier bei Spotify oder eine Nachricht bei Instagram. Da findest du alle Links in den Shownotes. Ich freue mich super über Austausch. Gebt mir bitte Feedback. Ich freue mich, wenn ihr euch freut, dass ich wieder da bin. Und freue mich auch auf Feedback von meinen Intros und meinem kleinen Outro hier. Und die nächste Folge wird wieder eine Kummerkasten-Folge sein. Das heißt, wenn ihr zum Kummerkasten wollt, findet ihr den Link auch in den Shownotes. Da könnt ihr mir doch mal eure Mitarbeiterprobleme schildern. Ganz anonym, kotzt euch aus. Ja? Ihr müsst kein Blatt vorm Mund nehmen. Es wäre mir ein inneres Blumenpflücken, das für euch auseinander zu pflücken, um vielleicht den ein oder anderen hilfreichen Input euch zu geben. Also knallt mir doch mal ein paar Nachrichten in die Kummerkasten rein. Da würde ich mich sehr freuen. Und sonst würde ich sagen, schön, dass wir wieder da sind. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt mit viel Hin und Her und Ach und Krach. Und bewertet diesen Podcast. Hab euch lieb. Tüdelü und bis nächste Woche.
Danke, dass du heute bei Hinterm Stuhl dabei warst. Vergiss nicht, den Podcast mit deinen Freundinnen zu teilen und eine Bewertung dazulassen. So hilfst du nämlich, dass Menschen diese Inhalte finden. Bis zum nächsten Mal. Hier noch das Werbung-Ding. Hier unterbrechen wir für eine kurze Werbeunterbrechung. Werbung Ende. Werbung Ende.